Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde, seid ganz herzlich gegrüßt zu unserer heutigen telefonischen Bibelstunde. Wer schon öfter dabei war, weiß, dass ich am Anfang immer so ein paar Bekanntmachungen gebe. Bitte lasst es euch nicht überdrüssig werden, dass ich das immer wieder sage. Aber es ist ja so, dass dankenswerterweise immer wieder mal ein neuer dazukommt. Und für den ist es schon wichtig, ein bisschen den Hintergrund der Bibelstunde zu kennen. Mein Name ist Rainer Wagner. Ich bin Prediger der Evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim in der Pfalz. Als vor 2 Jahren diese Corona-Pandemie ankam, da wurde es teilweise sehr schwer gemacht, Gottes Wort weiterzugeben. Einige Monate waren ja Versammlungen sogar verboten und wir konnten nicht zusammenkommen. Aber wir hatten uns als Verantwortliche in der Gemeinde gesagt, wir müssen doch die Gläubigen mit Gottes Wort versorgen. Und dann fanden sich Brüder, die sich mit der Technik auskannten. Und wir begannen damit, unsere Gottesdienste zuerst als Aufzeichnung, später direkt ins Internet zu geben. Und das halten wir bis heute so. Unser Gottesdienst, der sonntags 10.30 Uhr stattfindet, wird immer live, also direkt übertragen. Und wer das miterleben will, der kann jeweils sonntags um 10.30 Uhr den Gottesdienst miterleben. Die Internetadresse dazu ist www.gemeinschaft-meckenheim.de. Wer sich nicht so auskennt mit Internet, kann aber auch über die Telefonnummer, über die er uns jetzt hört, diesen Gottesdienst mithören. Dann sagten wir aber, die Bibelstunde muss ja auch irgendwie weitergehen. Eine Direktübertragung ist schlecht möglich, wenn man sich austauscht. Das Hören darauf war fast unmöglich zu organisieren. Und deswegen haben wir es dann so gehalten, dass ich den Inhalt der Bibelstunde so in einer Art Predigt weitergebe. Aber es ist das Gleiche, was jeweils mittwochs um 19 Uhr in unserer Gemeinde in Meckenheim mittwochs 19 Uhr gesagt wird. Wenn jemand es einmal einrichten kann, ist er ganz herzlich willkommen, auch bei der Bibelstunde mittwochs 19 Uhr oder sonntags 10.30 Uhr im Gottesdienst direkt dabei zu sein. Gelegentlich gibt es mal eine Zeitabweichung, aber die wird jedes Mal angesagt, sowohl bei der Gottesdienstübertragung wie auch hier bei der Übertragung der Bibelstunde. Unsere Adresse unseres Gemeindehauses, wo wir zusammenkommen, ist Meckenheim in der Pfalz. Das liegt in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße, Sandgasse 31. Wenn ihr bisher schon zu einer Gemeinde gehört und dort wieder alles direkt läuft, Gottesdienst und Bibelstunde, möchte ich euch trotzdem nahelegen, besucht diese Gemeinde. Denn es ist wichtig, dass man auch Blickkontakt hat mit den Geschwistern, dass man mit ihnen mal ein paar Worte austauschen kann, damit man ihnen die Hand geben kann. Mein Rat: besucht die Gottesdienste und Bibelstunden eurer Gemeinde. Bei uns möchte ich euch nicht ausladen, sondern einladen. Aber das könnt ihr ja als Ergänzung mit benutzen zu der Bibelstunde und zu dem Gottesdienst, der bei euch läuft. Der direkt übertragene Gottesdienst am Sonntag ist auch noch später, am Sonntagnachmittag, am Sonntagabend, Montag oder Dienstag, auch über die Telefonnummer bzw. übers Internet abrufbar. Nun, nicht jeder kennt die Evangelische Gemeinschaft in Meckenheim. Was ist das? Nicht jeder kennt mich. Wer bin ich? Ein paar Worte dazu. Ich bin der Pastor der Evangelischen Gemeinschaft in Meckenheim. Ich halte all die Bibelstunden, die übers Telefon übertragen werden. Und normalerweise 2 bis 3 Gottesdienste sonntags, die auch über Internet übertragen werden. Ich habe außerdem noch einen Lehrauftrag. Ich darf an einer Bibelschule noch mit jungen Leuten mit unterrichten. Werde immer wieder mal zur Evangelisation und Glaubenstagen eingeladen, wo ich auch Gottes Wort sagen darf. habe Evangelisationen in Deutschland, in Ungarn, in Kanada und an vielen Orten gehalten. Das sage ich jetzt nicht, damit ihr denkt, oh, ein bekannter Mann. Nein, der eine oder andere hat mich dort kennengelernt. Und dann kommt so die Verbindung im Kopf. Ach, das ist der Bruder Wagner. Und wenn da schon ein gewisses Vertrauen da ist, dann ist das eigentlich eine wunderbare Sache. Nun, wie läuft die telefonische Bibelstunde ab? Wir versuchen, so viel wie möglich Gemeinschaft zu schaffen. Das geschieht dadurch, dass wir alle das gleiche Bibelwort hören. Das geschieht auch dadurch, dass wir die Lutherbibel normalerweise benutzen und die ja fast jeder besitzt und mit der Bibel dann vergleichen kann, was ich hier euch weitergebe in der Bibelstunde. Und das geschieht auch dadurch, dass wir gemeinsam singen können. Die Lieder, die wir singen, finden sich besonders in zwei Liederbüchern. Einmal im Gemeinschaftsliederbuch, das in den landeskirchlichen Gemeinschaften und Stadtmissionen üblich ist. Das Gemeinschaftsliederbuch heißt Jesus, unsere Freude. Oder auch im geistlichen Liederschatz. Ich sage jedes Mal die Nummern an, sodass jeder zu Hause mitsingen kann. Und ihr dürft wissen, die Gebete, mit denen wir uns an Gott wenden, die Lieder, die wir singen, das Wort, was wir hören, geht nicht nur bei dir übers Telefon, sondern es hören viele. Und so haben wir eine unsichtbare Gemeinschaft auch, durch die der Herr uns stärken wird. So, das reicht so als Information zum Hintergrund. Und jetzt wollen wir mit unserer Bibelstunde beginnen. Eine Bibelstunde ist ein Gottesdienst und wir wollen sie im Namen unseres dreieinigen Gottes beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns als erstes ein bekanntes Glaubenslied singen. Welch ein Freund ist unser Jesus? Es findet sich im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 422. Und im geistlichen Liederschatz an der Nummer 578. Ja, Geschwister, sicher habt ihr das auch schon erlebt, von Freunden verlassen und man fühlte sich elend und einsam. aber wir haben einen wunderbaren Freund, Jesus. Er ist unser Freund, der uns immer zur Seite steht. Er ist aber auch unser Herr, der deutlich uns zeigt, welchen Weg wir gehen sollen, damit wir im Glauben bestehen können. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Das kann ich euch einfach nur so aus meinem eigenen Leben bezeugen. Hat mich immer wieder gestärkt. Und sicherlich habt auch ihr das manchmal gemerkt. Mit ihm wollen wir jetzt reden. Lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, hab Dank, dass du der große himmlische Freund bist, der größte Freund, der Freund, der einmal gesagt hat, ein solcher Freund lässt sein Leben für seine Freunde. Du hast dein Leben am Kreuz von Golgatha für uns gelassen, damit wir einst in den Himmel kommen. Du hast dein Blut vergossen, damit uns unsere Sünde vergeben werden kann. Wir haben es gut bei dir, Herr. Dafür danken wir dir. Wir danken dir aber auch, dass du nicht still bist, sondern dass du direkt redest. Manchmal tröstlich, manchmal auch ermahnend. Gib uns jetzt ein aufgeschlossenes Herz für dein Wort, damit wir verstehen, was du von uns willst. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir haben in den letzten Bibelstunden jeweils die Bergpredigt betrachtet. Das geht schon das ganze Jahr. Stück für Stück sind wir diese Predigt durchgegangen. Heute kommen wir an den letzten Abschnitt der Bergpredigt. Ab nächster Woche werden wir einen neuen Zusammenhang in den Bibelstunden uns ansehen. Eventuell ein biblisches Buch oder auch ähnlich wie die Bergpredigt einen biblischen Zusammenhang. Das legen wir an der Gemeinde noch fest in den nächsten Tagen. Und ich lade euch jetzt auch schon dazu ein. Ich glaube, der Herr, der durch die Bergpredigt uns etwas zu sagen hatte, der hat es durchs ganze Wort hindurch. Es ist wunderbar, dass wir dieses Wort haben. Gläubige haben sich immer wieder darüber gefreut, dass Gott kein schweigender Gott ist, sondern ein redender. Wir sitzen als Christen nicht vor einem stummen Götzenbild wie manche anderen, sondern wir haben einen Herrn, der mit Worten in unser Leben hineinredet, nach denen man sich richten kann und dessen Wort sogar unser Innerstes, unser Herz trifft. Lasst uns jetzt gemeinsam das nächste Lied singen, und zwar Herr, dein Wort, die edle Gabe. Es findet sich im geistlichen Liederschatz an der Nummer 42, und im Gemeinschaftsliederbuch an der Nummer 169. Nun, Geschwister, wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt der Bergpredigt. Und wie ich schon gesagt habe, es ist sinnvoll, wenn ihr euch eine Bibel mit dazu nehmt. Dadurch ist man mit den Gedanken besser dabei. Aber wenn das auch mal nicht geht, was auch so ist, kann man natürlich auch ohne in der Bibel nachzuschlagen, auf Gottes Wort hören. Wir kommen heute zum letzten Abschnitt der Bergpredigt. Es findet sich in Matthäus Kapitel 7 von Vers 24 an. Darum sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und tut sie, dem vergleiche ich einen klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einem Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten, also einem dummen Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Da nun ein Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehte der Wind und stieß an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. Und es begab sich, da Jesus diese Rede vollendet hatte, entsetzte sich das ganze Volk über seine Lehre, denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Amen. Ja, liebe Geschwister, wir sind mit der Bergpredigt so ziemlich ans Ende gekommen. Ich sagte am Anfang, die Bergpredigt ist so eine Art Verfassung oder, wie wir es in Deutschland nennen, Grundgesetz des Reiches Gottes. Israel, Gottes auserwählte Volk, wartete darauf, dass Gottes Herrschaft anbrechen möchte. Gottes Herrschaft wird auch Reich Gottes genannt. Der Vorläufer Jesu, Johannes der Täufer, hatte einen Schwerpunkt in seiner Verkündigung. Er sagte den sehr großen Kreis von israelischen Menschen damals, tut Buße, ändert euer Leben, heißt das. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Was heißt das? Er sagt, bereitet euch darauf vor, die Herrschaft Gottes soll anbrechen. Bis jetzt hat uns Gott zwar sein Wort gegeben, aber die Gebote hält kaum jemand so richtig. Aber jetzt wird etwas Gewaltiges geschehen. Das Reich Gottes wird kommen. Letztlich sagte er damit, der Gesalbte Gottes, der Messias wird kommen. Und dieser Messias, wenn der da ist, darauf müsst ihr vorbereitet sein. Johannes der Täufer wurde später ausgeschaltet. Er musste sogar Märtyrer werden für die Botschaft von Gott. Seitdem sind viele für das klare Evangelium gestorben. Er war nur ein Erster. Dann trat Jesus auf. Die Leute wussten noch nicht genau, wer Jesus ist. Johannes kannte man schon. Aber der Schwerpunkt seiner Verkündigung war jetzt, tut Buße, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Jesus ist ja nicht irgendwer. Jesus ist der Sohn Gottes. Wir Menschen, wir werden alle irgendwann geboren. So war es auch bei Johannes dem Täufer. So war es bei mir und bei dir. Jesus existierte vor aller Zeit. Als es noch keine Erde, noch keine Gestirne und nichts gab, war Jesus schon da. Aber er war in der anderen Welt, im Jenseits, bei seinem himmlischen Vater, umgeben von einem riesigen himmlischen Hofstaat, von himmlischen Wesen, von Engeln. Er wurde verehrt, denn jeder wusste, er ist der, der mit dem Vater am engsten verbunden ist. Der von sich sagen kann, ich und der Vater sind eins. Und die Menschen, die Gott geschaffen hat, sind irgendwo in Sünde gefallen und waren plötzlich von Gott getrennt. Und das hätte bedeutet, sie wären für ewig von Gott getrennt gewesen. Das heißt, verdammt. Ohne Gott ist man verdammt. Und aus diesem Grund kam dieser Jesus aus der unsichtbaren Welt in die irdische. Johannes hat ihm den Weg bereitet. Er hat den Menschen gesagt, jetzt kehrt euch zu Gott hin. Bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist nah herbeigekommen. Jetzt kommt Jesus und er sagt, bekehrt euch, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Wenn wir das ganze Neue Testament sehen, dann sehen wir, dass Jesus nicht einfach nur ein wichtiger Prophet ist oder ein Gesalbter. Es gab ja Priester und Könige, die alle gesalbt waren. Er ist der Gesalbte. Er ist der Messias. Und er wird im Neuen Testament auch Herr genannt. Da steht im Hintergrund das griechische Wort Kyrios, König, der wirklich regiert. Nicht solche Königsattrappen, wie man sie heute noch in der Welt hat, die nichts zu sagen haben, sondern der das letzte Wort spricht, der hier bei uns das letzte Wort spricht und auch in der anderen Welt das letzte Wort spricht. Mit Jesus ist das Reich Gottes in die Welt gekommen. Und jeder, der jetzt an Jesus glaubt, gehört zu diesem Reich. Jesus sammelte erst einmal Jünger um sich. Das Wort Jünger bedeutet Schüler. Und so war Jesus, das ist der Hintergrund der Bergpredigt, mit seinen Jüngern unterwegs. Sie waren an einem Hügel in der Nähe vom See Genezareth. Und dann gab er den Jüngern das Grundgesetz des Reiches Gottes. Fast jedes Staat und jedes Land hat eine Verfassung oder ein Grundgesetz, damit man weiß, wie es in diesem Land zugeht. Und dieses Grundgesetz hat Jesus am Anfang seines Predigtdienstes gegeben. Und dieses Grundgesetz ist die Bergpredigt. Wir haben das gesehen. Die Maßstäbe der Bergpredigt sind viel radikaler als die edelsten ethischen Maßstäbe, die Menschen kennen. Und in vielen Dingen stellt die Bergpredigt alle menschlichen Werte auf den Kopf. In dieser Welt sind die Klugen und Weisen besonders angesehen. Jesus beginnt in der Bergpredigt mit dieser deftigen Aussage, selig sind die geistlich Armen, denn das Himmelreich ist ihre. Nicht die, die besonders Geistliche sind, vielleicht sogar vom Beruf, wo dann sogar eingetragen wird, sie sind Geistliche. Nein, die geistlich Armen, die werden einmal das Himmelreich haben. Und dann zeigt Jesus, was die Werte des Reiches Gottes sind. Barmherzigkeit, Sanftmut, Friedfertigkeit. Und bei jedem dieser Maßstäbe, die man in der normalen Welt nur selten findet, wird ganz deutlich, wer das hat, der ist ein glücklicher Mensch. Nicht der, der reich und gesund ist und klug und in der Regierung sitzt, der ist groß zu preisen, sondern der in diesen Maßstäben Gottes steht. Diese Leute, die Jesus-Leute, sie sind das Licht in der Welt. Über sie kommt zu den Menschen das Licht aus der anderen Welt. Denn in dieser Welt ist es oft sehr, sehr dunkel. Das merkt man ja immer wieder im Großen, wenn man von den Kriegen und von den Verbrechen in der Welt hört. Und im Kleinen, wie es manchmal auch in unserer Umgebung und leider manchmal sogar unter Christen zugeht. Dann hat Jesus mehr oder weniger über die Gebote gesprochen. Und er hat deutlich gemacht, wenn man den Willen Gottes tun will, muss man es genauer nehmen als nur den äußeren Wortlaut. Jesus aber sagte so zum Beispiel, ihr habt das gehört, dass zu den Alten, seit Mose würden wir sagen, gesagt ist, du sollst nicht ehebrechen. Ich sage euch aber, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, wer also lüsternen Gedanken nachgeht, der hat bereits die Ehe gebrochen. So was hat außer Jesus nie jemand gesagt. Oder Jesus sagt, zu den Alten ist gesagt, dass sie gerecht umgehen müssen, auch bei Verbrechen. Dass Diebe und ähnliche Leute bestraft werden. Ich aber sage euch, schlägt man euch auf die linke Wange, so zeigt ihn die rechte Wange. Und dann geht Jesus so die ganzen Aussagen der Bibel durch und zeigt, wer wirklich im Reich Gottes ist, der wird aus der Tiefe seines Herzens, aus der Liebe zu Gott, Gottes Maßstäbe noch genauer nehmen, als sie in den 10 Geboten stehen. Aber dann sagt Jesus auch, wie wir beten können. Und so hat er in diesem Bergpredigt bereits den Wortlaut des Vaterunsers uns gegeben, an dem sich unser Gebet ausrichten kann. Und er hat gesagt, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden. Er hat wunderbare Verheißungen in der Bergpredigt gegeben. Aber dann hat er auch gewarnt, es werden falsche Propheten kommen. Der Weg zum Himmel, der ist schmal und der Eingang ist eng. Aber ich muss diesen schmalen Weg gehen und ich muss durch den engen Eingang gehen, sonst komme ich nie ans Ziel, sonst treibe ich mit der Masse der Menschen immer mehr weg von Gott. Aber um die, die auf den schmalen Weg sind, sind dann einige, ich will es mal so hart sagen, Knechte des Teufels, die versuchen, von dem Weg wegzuziehen. Manche erscheinen dabei sogar recht fromm. Vielleicht erinnert ihr euch an die letzte Bibelstunde, wo dann es in diesem Text hieß, am jüngsten Tag, einmal vor Gottes Thron, da wird es nicht darum gehen, wer Herr, Herr zu Christus gesagt hat, sondern wer den Willen Gottes getan hat. Und darum geht es jetzt am Ende nochmal in dieser Zusammenfassung. Welche Konsequenzen sollten die Jesus-Jünger aus dem ziehen, was Jesus gleich am Anfang in der Bergpredigt ihnen gesagt hat? Ich lese erstmal die Verse 24 bis 27 noch einmal. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, dem vergleiche ich einen klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun der Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf einem Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der ist einem törichten Mann gleich, der sein Haus auf den Sand baute. Und dann in der Platzregen fiel und kam ein Gewässer und wehten die Winde und stieß an das Haus, da fiel es und tat einen großen Fall. In der Bergpredigt sind viele Gleichnisse und hier benutzt Jesus auch wieder ein Gleichnis. Er sagt, ein Mensch, der das, was er jetzt gesagt hat, wirklich beherzigt im Bau seines Lebens, der ist wie jemand, der sein Haus auf ein festes Fundament gesetzt hat. In früheren Zeiten gab es manche gottesfürchtige Politiker. Sicherlich gab es auch den einen oder anderen, den wir als Bruder betrachten würden, weil er wirklich den Herrn Jesus lieb hatte. Ich will mal so einige Namen nennen, wo man zumindest weiß, sie waren nicht weit weg vom Reich Gottes. Der erste Bundeskanzler in Deutschland, Konrad Adenauer, er hat klare Maßstäbe für ein gutes Deutschland gelegt, hat eine gute Politik gehabt. Und zu seiner Zeit war man in Deutschland gottesfürchtig. Auch in den Schulen wurde noch darauf geachtet, dass die Gottesfurcht gelehrt wurde und nicht so manche Dinge, die heute einen fast beängstigen. Oder es gab auch andere gute, fromme Politiker, auch in anderen Staaten, ob in den USA, ob sogar in Afrika, in Äthiopien, Kaiser Haile Selassie und ähnliche Leute waren gottesfürchtige Menschen. Es gab einen, und zwar Fürst Bismarck. Ich weiß nicht, ob jeder von euch weiß, wer das war. Er war ein Politiker, dem vor Augen stand, wir brauchen ein einheitliches Deutschland. 1989 wurde ja die DDR, Ostdeutschland und Westdeutschland vereinigt. Aber was viele nicht wissen, bis 1871 gab es auf dem deutschen Gebiet weit über 40 kleine Staaten. Überall waren Grenzen, überall war Zoll zu entrichten. Manchmal waren die auch richtig gegeneinander. Frankreich war ein starkes Land, Russland war ein starkes Land, selbst Dänemark war ein starkes Land gegen Deutschland. Und Bismarck war klar, die Deutschen müssen einen gemeinsamen Staat haben. Und so war er der Politiker, der eigentlich dafür sorgte, dass 1871 das Deutsche Reich gegründet wurde. Er hatte viele Widerstände, die das einfach nicht wollten. Er musste Kriege führen. Da war ein Krieg gegen Dänemark. Die Dänen wollten einen Teil von Norddeutschland sich wegnehmen, bevor sich Deutschland vereinigt. Und dann gab es einen schlimmen Krieg mit Österreich. Österreich gefiel das nicht, dass Deutschland ein eigenes Land wird. Österreich betrachtete damals Deutschland als sein Einflussgebiet. Und dann war Frankreich. Mit den Franzosen gab es immer Ärger. Bismarck hat Kriege durchgeführt und in den Kriegen sind viele gefallen. Er hat manchmal auch nicht ganz hundertprozentig ehrlich gehandelt. So wusste er, es muss mit Frankreich eine kriegerische Auseinandersetzung geben, zumindest nach der Logik der Politik. Und dann hat er einen Brief mehr oder weniger verfälscht, der die Franzosen so aufstachelte, dass sie gegen Deutschland in den Krieg kamen. Die Franzosen verloren diesen Krieg und am Ende wurden all die kleinen deutschen Staaten zusammengeschlossen. Es war die Arbeit von Bismarck. Aber wie viele Politiker hat er sich seine Hände schmutzig gemacht. Soweit man es übersehen kann, war dieser Fürst Bismarck zumindest ab der Mitte seines Lebens, auf jeden Fall ziemlich am Ende des Lebens, ein wirklich gläubiger Mann. Er hatte eine gläubige Frau. Seine Frau hat ihn immer mehr in Verbindung mit geistlichen Dingen gebracht. Und so ist auch der Bismarck ein gläubiger Mann gewesen. Aber einmal, wo es um die Politik geht, da sagte Bismarck öffentlich, mit der Bergpredigt kann ich keinen Staat regieren. Er wusste etwas, wenn ich diese Maßstäbe, schlägt man die auf die linke Wange, so zeige in die rechte Wange, wenn ich das zum Ausgangspunkt nehme, da kann ich als Politiker einpacken. Er hielt die Bergpredigt für wertvoll, für den Glauben, aber für die Praxis im Leben letztlich für ungeeignet. Vielleicht hat er recht, es gibt sicher keinen Staat, der seine Verfassung an der Bergpredigt orientiert. Aber die, die zu Jesus gehören, sollten ihr Leben an der Bergpredigt orientieren. Und deswegen beginnt sie so. Darum, wer diese meine Rede hört und tut, dem vergleiche ich einen klugen Mann. Hier steht ausdrücklich dabei, und so hat es Jesus gesagt, nicht nur hören, sondern tun. Manche wissen viel aus der Bibel. Sie haben oft Gottes Wort gehört, und sie haben denen auch zugestimmt. Aber getan, was sie dort erkannt haben, haben sie oft nicht. Und ich sage das zu meiner eigenen Beschämung. Manchmal hat Gott mir auch schon was gezeigt, was mir irgendwie nicht in den Kram passte. Und ich habe es dann überhört. Das war nicht gut. Jesus sagt, klug ist der, der es hört und tut. Jesus ist ja in einer Familie aufgewachsen und er hat auch leibliche Brüder. Zwei seiner Brüder haben biblische Bücher geschrieben. Da war Jakobus, einer seiner Brüder. Er hat den Jakobusbrief geschrieben. Und der andere Bruder war der Judas, der den Judasbrief geschrieben hat. Ich zitiere mal ein paar Verse, die sein leiblicher Bruder, der Jakobus, geschrieben hat. Jakobus 1 von 22 an. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn so jemand ist ein Hörer des Wortes und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein leibliches Angesicht im Spiegel beschaut. Das ist alles. Wer nur hört, erkennt etwas, Aber es bringt nichts weiter. Es ist wie wenn ich am Spiegel vorbeigehe und ich sehe, oh, der oberste Knopf vom Hemd ist noch auf, den muss ich zumachen und dann geht er vorbei und vergisst's. Oder deine Haare stehen ein bisschen zu Berge, müsstest dich kämmen. Er sieht's, aber geht vorbei. Jakobus legt viel Wert drauf. Hören und tun muss zusammengehören. Und genauso sagt es Jesus. Nur der ist ein kluger Mann, der seine Rede, die Bergpredigt, hört und dann auch verwirklicht. Nun könnte jemand sagen, ja, für was müssen wir klug sein? Wird nicht in der Bibel gesagt, dass die Klugen gar nicht so im Reiche Gottes so groß sind? Im 1. Korintherbrief, da wird doch von Paulus geschrieben, 1. Korinther 2, Vers 6 und davor, dass nicht viele Kluge und Weise ins Reich Gottes kommen. Das stimmt zwar, aber im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 6, da heißt es, wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit, geistliche Klugheit, bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Obersten dieser Welt, welche vergehen. Wer gläubig ist, hat auch eine geistliche Klugheit. Im Psalm 90, da schreibt einer der klügsten Menschen, die es jemals gab, Mose. Er schreibt, wie es in der Welt zugeht, Gott ist ewig, die Menschen haben ein kurzes Leben, es ist schnell vorbei. Er hat viele sterben sehen im Laufe seines Lebens und Dienstes. Und dann sagt er, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Liebe Geschwister, das machen wir uns so selten klar, dass unser Leben einmal ein Ende hat. Und nur wer das im Auge hat, ist wirklich klug. Wenn jemand auswandern würde, in der letzten Zeit sind die einen oder anderen nach Südamerika ausgewandert. Vor einigen Jahrzehnten sind etliche nach Kanada ausgewandert. Und sowas hat es ja immer wieder mal gegeben, solche Auswanderungswellen. Aber wenn einer auswandert, da beschäftigt er sich damit, was kommt in dem Land auf mich zu, was könnte ich brauchen und was muss ich jetzt für Dinge, für Schritte gehen, damit ich auswandern kann. Aber die größte Auswanderung, die es geben wird, in dem Augenblick, wo wir unseren letzten Schnaufer tun, das ist der Tod. Und an den wollen viele einfach nicht denken. Es gibt noch mehr. Nach dem Tod werden wir einmal offenbar werden müssen vom Richterstuhl Christi. Es gibt so eine Art zwei Gerichte. Es gibt ein Gericht für die, die nicht zu Jesus gehörten. Das nennen wir das letzte, das jüngste Gericht. Aber auch die, die im Glauben stehen, müssen einmal offenbar werden vor Gott. Da wird drauf geschaut, was war das Werk eures Lebens wert. Und da solltest du, liebe Schwester, und du, lieber Bruder, oder auch du, junger Christ, dir überlegen, schaffst du etwas für die Ewigkeit? Und jetzt bringt Jesus ein Gleichnis. Wer dieses tut, dem vergleiche ich mit einem Mann, der ein Haus baut. Man braucht ja ein Dach über dem Kopf und wo man sich hin zurückziehen kann, man braucht ja ein Haus. Und nun bringt er zwei Möglichkeiten eines Hausbaus ins Spiel. Ein törichter Mann macht sich vor dem Bau nicht viel Gedanken. Er hat die Fertigkeiten zu bauen, wie man das macht, aber er möchte auch der Schwere der Arbeit aus dem Weg gehen. Und Jesus sagt, wer nicht tut, was ich sage, der ist wie jemand, der baut sein Haus in der Nähe von Wasser auf Sand. Da kann man ziemlich schnell bauen, aber es ist ein poröser Untergrund. Wer aber mein Wort hält, der ist wie ein Mensch, der sein Haus auf einen Felsen baut. Heutzutage gräbt man ja erst einmal ein tiefes Loch in die Erde, ich sag's mal, ich bin ja kein Maurer, der ich die Fachbegriffe kenne. Dort kommt Beton rein, eine feste Grundlage, und darauf wird das Haus gebaut. Und wenn es jetzt ein Hochwasser gibt, das Hochwasser unterspült diesen Beton so schnell nicht, Das Haus bleibt stabil, auch wenn Hochwasser da sind. Auch wenn schwere Regenfälle sind. So schnell fällt das Haus nicht zusammen. Dass sowas passieren kann, das haben fast alle vor einem guten Jahr mitgekriegt, als im Ahrtal diese Überschwemmungen waren. Viel schlimmer aber wird es sein, wenn du dein Leben aufbaust, aber Gottes Wort ignorierst, also das nicht ernst nimmst. Dann wird es im Laufe deines Lebens zu Situationen kommen, wo dir das Wasser bis zum Hals steht. Das ist ja so ein Sprichwort. Und wo du denkst, das halte ich nicht durch. Und wenn du dann nicht auf einem Felsen stehst, bricht alles zusammen. Jetzt könntest du sagen, ja, aber das klappt ja nicht immer so. Früher gab es ja keinen Beton, da musste man Löcher in einem Felsen bauen und das Haus damit verbinden, so sagt das ja Jesus. In meiner Heimatstadt, wo ich her bin, ist eine große Kirche. Aber die Innenstadt war vor 900 Jahren sehr morastig. Und die damaligen Baumeister wussten, wenn wir hier eine große Kirche, die ja schwer ist, bauen, wird die mehr oder weniger schief werden und Teile werden versinken. Das geht so nicht. Und dann hat man sehr viele Eichenpfähle, 8 Meter tief, in die Erde gebracht. Und darauf baute man dann diese Kirche. Und sie steht heute noch senkrecht, gerade. Es hat viele Unwetter gegeben und sie hat gehalten. Jesus vergleicht das, wenn du dein Leben auf sein Wort baust, dann wird das Haus deines Lebens nicht zusammenbrechen. Dann bist du ein kluger Mann. Andere denken, nein, ich bin klug, indem ich mich nicht zu sehr bemühe. Ich baue lieber gleich an der Nähe des Flusses. Da brauche ich nicht so viel zu arbeiten, indem ich das Wasser vom Fluss hole. Für den Bau braucht man ja Wasser. Und es fällt mir auch leicht, so auf den Sand zu bauen. Und Jesus sagt, ach, du bist ein törichter Mann. Jesus wusste, wovon er redet, denn Jesus war Zimmermann. Also er hat Häuser gebaut. Und er sagt, was wird passieren, wenn die Hochwasser kommen, wenn die Probleme deines Lebens kommen? Dann wird irgendwann das Haus deines Lebens zusammenbrechen. Es haben viele am Ende ihres Lebens dagestanden und haben sich gefragt, soll das alles gewesen sein? Und nicht wenige haben sich das Leben genommen. Ich sage euch mal etwas sehr Trauriges. In der Hitlerzeit hat unsere evangelische Kirche in Deutschland stark zu den Nazis gestanden. Der oberste Bischof, der sogenannte Reichsbischof, war ein ganz extremer Nazi. Aber als dann die Nazi-Regierung zusammenbrach, da stellte sich raus, dass das Fundament seines Glaubens mehr oder weniger auf der Nazi-Ideologie stand. Und wie andere Nazi-Führer hat er sich eine Kugel durch den Kopf gejagt. Er hat sich das Leben genommen. Er hat nicht auf dem Felsen Jesu gebaut, sondern er hat auf Sand gebaut. Lasst uns unser Leben nicht auf Sand bauen. Sand könnte zum Beispiel auch sein Reichtum und Wohlstand. Reichtum und Wohlstand machen unser Leben recht angenehm. Aber irgendwann brauchen wir es nicht mehr. Da ist es vorbei. Ich hatte einen Arbeitskollegen, ich hatte ja früher einmal Bäcker gelernt, der war Kommunist. In der DDR herrschten ja die Kommunisten. Und er hat immer ein bisschen über mich gelächelt, weil ich Christ war. Und als dann die DDR zusammenbrach, besuchte ich meine Kollegen. Ich lebte schon im Westen, aber ich besuchte sie mal. Und dann sagte er mir, weißt du, Rainer, jetzt habe ich schon das 2. Mal im Leben auf falschem Fundament gebaut. 2 Mal bin ich dem falschen Faden nachgelaufen. Ich wusste, was er meinte. In der Hitlerzeit, da war natürlich auch den Nazis nachgelaufen, die auch nicht wirklich an Gott glaubten. Und dann kam die DDR und da hat sich auf diese Ideologie eingelassen. Und wieder ist alles zusammengebrochen. Am Ende der Bergpredigt sollst du dich fragen, bist du nur ein Hörer, der sagt, ja, das Christentum ist gut, oder bist du ein Täter? Aber oft schafft man das doch gar nicht, das zu tun. Da kommt einmal ein Mann zu Jesus mit seinem kranken Sohn und er bittet Jesus, dass er ihn heilt. Und dann sagt Jesus ihm, du musst glauben. Und dann fleht der Vater ihn an, weil ihm sein Sohn so wichtig war. Ich glaube, hilf meinen Unglauben. Ich bin so schwach. Wenn du merkst, ich kann es nicht, dann kannst du einfach sagen, Herr Jesus, ich kann es nicht, aber du bist stark. Bitte, hilf, dass ich auch danach lebe. Und wenn du danach lebst, dann wird dein Leben gesegnet sein, hier schon. Und in Ewigkeit wirst du vor Gott einmal stehen, als jemand, dessen Lebensgebäude nicht zusammengebrochen ist. Die letzten zwei Verse machen jetzt noch einen neuen Gesichtspunkt deutlich. Und es begab sich, Vers 28 und 29, es begab sich, da Jesu die Rede vollendet hatte, also die Bergpredigt zu Ende war, entsetzte sich das Volk über seine Lehre, denn er predigte gewaltig und nicht wie die Schriftgelehrten. Als Jesus jetzt Amen sagte, dann war den Leuten klar, was Jesus ihnen gesagt hat. Und dann war vielen auch klar, so ernst, wie er es uns gezeigt hat, schaffen wir es nicht. Sie waren entsetzt. Aber ihm fiel sofort ein, wie haben denn die Pharisäer und die Schriftgelehrten gepredigt? Und dann fiel ihnen ein, die haben ja auch gepredigt, aber nicht so ernst. Sie haben bei jeder ihrer Predigt und so Schleichwege gezeigt, wie man doch fromm sein kann, auch wenn man noch Schuld auf dem Gewissen hat. Wie man einen Ausweg vor Gottes Anspruch haben kann. In der Bergpredigt hörten wir das ja auch, dass Jesus sagte, zu den Alten ist gesagt, wenn du dich scheiden willst, sollst du deiner Frau einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, ihr sollt euch gar nicht scheiden, außer um ein Übel willen. Mit dem Übel war Ehebruch gemeint. Die Pharisäer haben auch über das Wort gepredigt und sie waren auch der Meinung, man sollte sich nicht wegen jeder Kleinigkeit scheiden lassen. Aber sie kannten ihre Leute und sie wussten, der eine oder andere, der hält das nicht durch. Und dann haben sie ihnen Türen geöffnet, wie sie sich scheiden lassen könnten und scheinbar doch in Gottes Willen leben konnten. Einer, Rabbi Gamaliel, bei dem unter anderem auch Paulus studiert hatte, der hat gesagt, was ist unter dem Übel zu verstehen? Dem Übel, wegen dem man sich scheiden lassen darf. Und er sagte dann nicht Ehebruch wie Jesus, sondern er sagte, wenn die Frau etwas Falsches tut. Zum Beispiel, wenn die Frau das Essen anbrennen lässt, das Essen verdirbt, dann kann der Mann sich scheiden lassen. Ist doch für einen Mann nicht zumutbar. Die Frau muss kochen, er muss schwer arbeiten und dann kommt er nach Hause und nichts Gescheites zu essen ist da. Und da hat der Rabbi gesagt, das ist ein Grund, sich scheiden zu lassen. Die Rabbiner haben oft solche Schleichwege gesucht. Jesus redet manchmal von dem, was die Alten wussten. Er meint damit das, was später im Talmud aufgeschrieben wurde. Der Talmud, das ist ein ziemlich umfangreiches Werk, wo Gespräche geschildert werden zwischen führenden Schriftgelehrten über bestimmte Bibelworte. Und es war dann immer so, dass man sich letztlich am ernsten Gottes Willen ein Stückchen vorbeimogeln konnte. Die Menschen hörten jetzt aber Jesus und sie merkten, das ist eindeutig. Er hatte gesagt, du sollst nicht schwören, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Alles, was darüber ist, ist ein Gräuel. Das alles steht in der Bergpredigt. Und was er jetzt gesagt hat, da kann man auch nicht mehr diskutieren. Und deswegen waren sie entsetzt. Sie waren entsetzt, weil sie wussten, ich kann das nie einhalten. Aber weil sie gleichzeitig merkten, das ist ja auch richtig. Vielleicht bist du auch so ein Mensch, der merkt, was Gott Jesus sagt, ist richtig, aber ich kann es nicht einhalten. Dann komm zu ihm und bitte ihm, dass er dir hilft. Im Alten Testament steht einmal eine Verheißung, ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich will heben, tragen und erretten. Verlass dich drauf, dass Jesus dir hilft, dich trägt, so dass du zum Schluss gut ans Ziel ankommst. Jesu Aussagen waren eindeutig. Menschlich konnte man es nicht schaffen, aber er hilft denen, die an ihn glauben. Am Ende dieser Predigt wusste Jesus jeder, woran er ist. Viele freuten sich darüber. Jesus hat öfter solche Erlebnisse gehabt, wo die Leute auf einmal bewegt waren, wie eindeutig er redet. Wo sie teilweise sogar so weit gingen, den müssten wir auch äußerlich zum König machen. Aber dann machte Jesus klar, es geht nur durch eine enge Glaubensverbindung zum Vater und zu mir. Und dann wird zum Beispiel im Johannesevangelium Kapitel 6 gesagt, dass als das die Menschen hörten, viele in den Rücken kehrten und viele weggingen. Das ist uns zu ernst. Kennst du auch solche? Es ist traurig um diese Menschen, die von Jesus weggingen. Aber wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle, hat Paulus mal geschrieben. Deswegen halt dich auf ihn, an ihn, und er wird dich durchbringen. Lasst uns beten. Herr Jesus, hab Dank, dass du uns in der Bergpredigt so vieles zu sagen hattest. Und gib, dass wir dein Wort wirklich ernst nehmen. Dass wir nicht nur Leute sein wollen, die es hören und denken, ich weiß jetzt viel, sondern die es auch tun. Und Herr, dort, wo der eine oder andere das jetzt erkennt, dass er aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, das zu tun, so gib, dass gerade diese Frau, dieser Mann, sich eng an dich hält. Und hab Dank, dass du dann versprochen hast, auch diesen Menschen zu helfen. Dass er nicht nur ein Hörer sein muss, sondern auch ein Täter deines Wortes. Und Herr, es wäre noch vieles jetzt zu bringen. Wir wollen es dein Vater sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erheb dein Angesicht auf uns und schenke uns deinen Frieden. Amen. In Jesu Namen, Amen. In Jesu Namen, Amen. Nun, liebe Geschwister, in der nächsten Woche am Donnerstag geht es dann mit einem neuen Thema weiter. Und ich lade euch ein, weiter dabei zu bleiben und weist noch andere auf unsere telefonische Bibelstunde hin. Und vielleicht noch etwas. Der eine oder andere weiß, dass ich immer wieder mal in Israel Freizeiten durchgeführt habe. Es ist was Besonderes, wenn man an den Orten mal sein kann, wo Jesus war, wenn man das mit eigenen Augen sieht. Ich will keinen von euch eine Einladung nach Israel aufdrängen. Ich weiß, dass das auch teuer ist und es kann nicht jeder. Viel wichtiger als Jerusalem zu sehen, ist, dass wir im neuen Jerusalem mal sind. Aber wenn jemand doch mal nach Israel mitfahren möchte, so Gott will, wird vom 1. bis 13. Mai nächsten Jahres wieder von mir so eine Gruppe nach Israel fahren. Wer Interesse hat, sich da anzumelden, der sollte sich beim Missionswerk Siloa in Grebenhain anmelden. Dort wird die äußere Organisation für diese Fahrt gemacht. Ihr findet das die Adresse im Internet oder auch anderweitig. Und wenn der eine oder andere Interesse hat, kann er dann mit mir mitfahren. Alle Einzelheiten werden dann von Grebenhain euch bekannt gegeben, wie das so läuft. Ich wünsche euch jetzt noch einen gesegneten Tag und ein gesegnetes Wochenende. Und wer die Möglichkeit hat, betet doch bitte für mich. Ich bin, so Gott will, von Freitag bis Sonntag zu Diensten in Göppingen. Freitag einen Evangelisationsabend, Sonntagmorgen einen Gottesdienst und am Samstagabend eine Jugendevangelisation. Der Herr segne euch. Amen.